Ich habe mir überlegt, Abschnitt kann man jetzt gar nicht genau sagen. Es gibt viele verschiedene Stellen, die jetzt wir heute auch nachschlagen werden. Aber ein Thema, das immer wieder auch sehr umstritten an der einen oder anderen Stelle diskutiert wird, obwohl es eigentlich gar nichts zu diskutieren gibt, wenn ich ehrlich bin. Und zwar dachte ich mir, dass ich heute ein paar Gedanken weitergebe zur Jungfrauengeburt. Na? Ja, interessant, ne? Also, ja, aber es ist halt immer wieder, ist es so, dass Menschen hergehen und das in Zweifel ziehen, ja, Jungfrauengeburt, ja, ist doch nicht möglich und keine Ahnung was. Aber in Wirklichkeit, es ist aber ein Thema, was an sich, wenn man die Bibel ernst nimmt, gar nicht umstritten ist. Mein erster Vers, den ich lesen möchte, und dann werde ich so verschiedene Themenbereiche einfach durchgehen, ist Jesaja 7, Vers 14, wo das meiner Meinung nach sehr, sehr klar und deutlich auch zum Ausdruck gebracht wird. Da heißt es, darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Immanuel heißt ja Gott mit uns. Aus theologischer Hinsicht muss man einfach sagen, es wird hier ganz klar beschrieben, es ist eine Jungfrau, die ein Kind auf die Welt bringen wird. Ist an sich ganz klar und an sich normal auch total unmissverständlich. Es heißt, es ist eine übernatürliche Geburt, ohne einen normalen körperlichen Zeugungsprozess, den ich jetzt nicht weiter erläutern muss. Ja, stattdessen wurde einfach auf eine übernatürliche Weise durch die Kraft des Heiligen Geistes der Mutterleib von Maria, also in dem Mutterleib von Maria, ein Kind, also ein fertiger Embryo, wenn man es jetzt so sagen will, eingepflanzt. Und was ich einfach auch noch so betonen möchte, ist, dank der Jungfrauengeburt konnte Jesus einmal heilig sein oder als heilig bezeichnet werden und vor allem auch sündlos sein. Denn sobald, sage ich jetzt mal, ich würde jetzt später nochmal kurz darauf eingehen, eine menschliche DNA in diesem Embryo enthalten wäre, wäre Jesus nicht mehr sündlos. Wenn man alle anderen Kinder dieser Welt anschaut, zu denen wir alle hier auch zählen, wir sind auf eine ganz normale, natürliche Weise geboren. Und wir könnten niemals ohne diese Erlösung Jesu diesen Status der Sündlosigkeit erhalten. Ich möchte jetzt noch auf die zwei Evangelien, in denen diese Jungfrauengeburt also deutlich auch zum Vorschein kommt, wo dann auch sehr deutlich wird, dass es eine Jungfrauengeburt eben auch war, vorlesen. Das eine und ein paar Gedanken dazu weitergeben. Das eine war der Lukas 1, 26 bis 38. Und heißt es eben, im sechsten Monat aber, ab Vers 26, im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt von Galiläa mit namens Nazareth gesandt. Zu einer Jungfrau, die einen Mann namens Josef aus dem Hause Davids verlobt war. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und er kam zu ihr hinein und sprach: Sei gegrüßt, Begnadete, der Herr sei mit dir. Sie aber wurde bestürzt über das Wort und überlegte, was für ein Gruß dies sei. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit. Seines Königstums wird kein Ende sein. Maria aber sprach zu dem Engel, wie wird es zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihm, der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Sohn Gottes genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, auch sie erwartet einen Sohn in ihrem Alter. Und dies ist der sechste Monat bei ihr, die unfruchtbar genannt war. Was ich ganz besonders toll finde, ist dieser Vers 37. Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Hier wird die Jungfräulichkeit von Maria ganz, ganz ausdrücklich betont und auch hervorgehoben. Er sagt, ja, du wirst schwanger sein und wirst einen Sohn gebären. Und sie sagt, ja, wie soll das passieren? Wie soll das passieren? Ich habe in meinem Leben noch nie mit einem Mann einen sexuellen Verkehr gehabt. Wie soll das geschehen? Das ist einfach aus der Logik eines Menschen ist es gar nicht denkbar. Wie kann sowas passieren, wenn einer nicht in dieser Intimität mit einem anderen Partner zusammengekommen ist? Wie soll das passieren, dass da ein Kind entsteht? Ist an sich auch nicht möglich. So. Und diese Frage stellt sie natürlich ganz berechtigt. Dem Engel sagt ja, ja, ich bin zwar verlobt, aber die Voraussetzungen, dass ein Kind entsteht, sind gar nicht gegeben. Und genau das ist ja die Voraussetzung, die Gott wollte. Dass eben sie noch nie mit einem Mann zusammen war. Und und dann erklärt ihr ihm, dass der Heilige Geist wird über sie kommen und die Kraft des Höchsten wird sie überschatten. Und das Heilige, das geboren wird, soll Sohn Gottes genannt werden. Ist das nicht gewaltig? Und ja, sie hat es einfach sehr, sehr deutlich eben auch gemacht und sagt, ja, so und so. Und der Heilige, also der Engel Gabriel sagte zu ihr, nee, brauchst keine Gedanken machen, das ist so. Gott wird diesen Zeugungsakt vornehmen, ohne dass du jemals mit einem Mann zusammengekommen sein musst. Und dann eben, wie es eben hier steht, darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Sohn Gottes genannt werden. Ja, was bedeutet das, Heilige? Ein Mensch mit einer gefallenen Natur würde Gott meiner Überzeugung nach niemals als heilig bezeichnen. Ja? Wie ich schon gerade gesagt habe, wenn jetzt nur der Same von Gott käme und die Eizelle von Maria, selbst dann könnte man nicht mehr sagen, es ist heilig, weil Maria einfach diese Erbsünde eben hatte, durch Adam ausgelöst. Und deswegen ist meine Überzeugung, wäre es nicht möglich, dass man dann sagen kann, Christus ist heilig. Deshalb ist meiner Überzeugung nach, nach meinem logischen Verständnis aus dem, was man hier herauslesen kann, dass eben der komplette Embryo von Gott herkommt und in den Unterleib, in den Mutterleib von Maria eingepflanzt wurde. Was bedeutet eigentlich heilig? Ich habe das schon an anderen Stellen erwähnt. Heilig bedeutet sündlos. Ausgesondert für Gott. Zum Dienst für Gott bereitgestellt. Durch und durch rein. Und für Gott brauchbar. Etwas, was nicht heilig ist, sprich unrein, mit Sünden behaftet, ist für Gott nicht brauchbar. Wenn man zum Beispiel diese ganzen Geräte im Tempel des Alten Testaments ansieht, die mussten alle, bevor sie das erste Mal gebraucht wurden, geheiligt werden. Sie mussten gereinigt werden, damit sie überhaupt für den Gottesdienstgebrauch eingesetzt werden konnten. Dann Gottes Sohn ist auch ein Also es wird dann Sohn Gottes genannt werden, heißt ja da im Vers 35. Und da heißt es eben, wenn Jesus dann als Sohn Gottes genannt wird, bedeutet es auch, dass er eine gewisse, wie man so sagt, Präexistenz hat. Das heißt, er war vorher schon da. Denn sonst wäre es nämlich ein Geschöpf, sonst könnte er ein Sohn sein. Ein Geschöpf, das kann ich jetzt, Moment, schaffen, und dann ist es aber ein Geschöpf. Ein Sohn Gottes, der muss vorher schon da gewesen sein. Und da gibt es unzählig viele Stellen. Ich lese jetzt einfach, möchte ein paar noch erwähnen. Einmal im Hebräer 1, Vers 1 bis 2. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, hat er geredet in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch ihn, den er auch die Welten gemacht hat. Das heißt, Jesus war bei der Schöpfung dieser Erde dabei. Dann 2. Petrus 1, Vers 1. Simon Petrus, Knecht und Apostel Christi Jesu, denen, die einen gleichen kostbaren Glauben mit uns empfangen haben, durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Gottes und Retters Jesus Christus. Das heißt, wenn hier Jesus als Gott bezeichnet wird, heißt es auch, dann muss er auch heilig sein und muss er auch Gottes Ursprung haben. Er muss von Gott quasi gezeugt worden sein. Dann 1. Johannes 1, 1 bis 4, da heißt es, was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut, unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist offenbar worden und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen wird oder vollkommen sei. Und dann Offenbarung 1, Vers 17 und 18. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Jesus, er war vorher. Er ist Sohn Gottes und dadurch, dass er Sohn ist, war er schon bei der Schöpfung dieser Erde dabei. Und dann, was mich so richtig begeistert hat, war einfach dieser Vers 37. Dieser Zuspruch an Maria. Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Und wenn wir sehen, wenn wir so in das Alte Testament und ins Neue Testament hineinschauen und sehen, wenn Gott Aussprüche gebracht hat, was für eine Kraft, was für eine Macht dieses Wort hatte. Ja, dass Gott zum Beispiel als Mose, als das Volk so richtig rebelliert hat und gesagt, wir haben kein Wasser, wir verdursten und hätten uns doch in Ägypten gelassen. Und Mose dann zu Gott ging und gesagt hat, ja, was soll ich jetzt hier tun? Die sind kurz davor, mich und Aaron und so weiter umzubringen. Ja, dann hat Gott gesagt, schlag diesen Felsen und es wird Wasser kommen. Und was ist passiert? Mose hat mit seinem Stab diesen Felsen geschlagen und es ist so viel Wasser rausgeflossen, dass das ganze Volk, und es war ein Millionenvolk, das muss man sich geben, dass so viel Wasser aus diesem Felsen rausgeflossen ist, dass alle, nicht mehr durstig waren hinterher. Die haben genug Wasser gehabt, dass jeder hinterher keinen Durst mehr hatte. Ist das nicht gewaltig? Oder das, wo Gott zu Mose gesagt, halt deinen Stab ins, ins, ins Meer und das Meer wird sich in zwei Teile teilen und genau das ist dann passiert. Ja? Und es gibt so viele Wörter, so viele Dinge, wo wir erkennen können, wo Gott Dinge sagt und die dann tatsächlich passieren. Und allein, wenn wir diese ganze Schöpfung hier anschauen, diese Erde, auf der wir leben, mit all den schönen, prachtvollen, guten, tollen Dingen, die wir um uns herum sehen können, die wir um uns erleben können. Ja, was war? Gott hat gesagt, es werde und es ward. Gott hat gesagt, es soll das entstehen und es ist so entstanden. Ist das nicht gewaltig? Ist das nicht großartig? Und genau das wird hier auch deutlich. Gott sagt hier, du wirst schwanger werden und dieses Kind, das du gebären wirst, wird nicht von einem Mann sein, sondern das hat Gott in deinen Mutterleib eingepflanzt. Und es ist, wenn man sich das bewusst macht, es ist eigentlich für uns Menschen, die wir meinen, ja, alles mit Wissenschaft und so weiter begründen zu müssen, völlig absurd. Und man denkt, wie kann sowas gehen? Weil man einfach, man sagt, okay, biologisch ist es nicht möglich und wissenschaftlich ist es auch nicht möglich. Also, weil diese zwei Faktoren schon eine Weile zutreffen, ja, kann es einfach nicht sein. Und warum kann es nicht sein? Weil es von unserem Kopf her nicht sein darf. Wenn ich jetzt aber weiß, dass ich einen lebendigen, einen großen, einen allmächtigen Gott habe, der alles machen kann, und wie es hier im Vers 37 heißt, denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein, dann weiß ich, dass sowas passieren kann. Dann weiß ich, dass Gott in der Lage ist, solche Dinge zu tun. Und dann weiß ich, dass wenn er sagt, dass hier das Kind, das geboren wird, heilig sein wird, sprich sündlos, unbefleckt, dann eben ausgesondert für Gott und durch rein, dann kann ich mich auch darauf verlassen, dass genau das auch zutrifft. Dass genau das eben stattfindet. Und da können 1.000, 100.000, Millionen von irgendwelchen Pseudogelehrten kommen und erzählen, diese Jungfrauengeburt, die kann es gar nicht geben, weil es anatomisch nicht möglich ist und weil es wissenschaftlich gar nicht denkbar ist, dass sowas überhaupt passiert. Es ist sowas von daneben. Und dann ist es mir wirklich egal, wie viele Millionen dieser Pseudogelehrten diese Dinge erzählen. Ich weiß, wenn Gott diese Dinge sagt, in seinem Wort, dass es tatsächlich so ist. Und da dürfen wir uns auch zu 100% drauf verlassen. Und ich könnte jetzt da bestimmt noch 2 Stunden oder noch länger drüber erzählen, wo Gott Dinge gesagt hat und die eingetroffen sind. Und wenn jetzt wir noch weitergehen würden und sagen würden, wo Gott in dein Leben Dinge hineingeredet hat, und dann wirklich was Großartiges, Tolles daraus entstanden ist, wo Gott einfach Wunder in deinem Leben getan hat, dann glaube ich, würden wir heute Abend noch da sitzen und würden jubelnd rausgehen und sagen, wow, was haben wir für einen gewaltigen Gott, was für eine großartige Macht hat er und dass das, was er uns in seinem Wort zusagt, auch tatsächlich zutrifft. Nur so weit wollen wir jetzt nicht gehen, weil ich denke, wir sollten irgendwann noch rechtzeitig Schluss machen, ne? Als zweites wird dann im Matthäusevangelium die Geburt Jesu auch dargestellt und auch diese Jungfrauengeburt vor allem, zwar aus einem anderen Blickwinkel, aber es wird auch da sehr klar und deutlich, dass da eine Jungfrau schwanger wurde. Ich lese es kurz. Matthäus 18 bis 25. Mit dem Ursprung Jesu verhielt es sich aber so. Als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen war, schwanger befunden von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen. Während er dies aber überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn das in ihr Gezeugte ist vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk von seinen Sünden retten. Dies alles geschah aber, damit erfüllt würde, was vom Herrn, von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht: Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Immanuel nennen, was bedeutet Gott mit uns. Josef aber vom Schlaf erwacht, tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hat, und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn geboren hat, und er nannte seinen Namen Jesus. Genau,
das war das nochmal schön?
Matthäus 1, 18 bis 25. Und hier in dem Abschnitt wird zweimal sehr deutlich bezeugt und gesagt, dass das, was in dem Mutterleib von Maria entstanden ist, vom Heiligen Geist dort, ich möchte jetzt einfach mal sagen, eingepflanzt wurde. Es gibt einen anderen Ausdruck, inkarniert, also bedeutet aber das Gleiche, im Grunde nur eingepflanzt. Ja, zweimal wird es hier sehr, sehr deutlich bezeugt. Was ich einfach jetzt nur ganz kurz so als Exkurs einwerfen wollte, mich beeindruckt der Josef an dieser Stelle ganz besonders. Es wird einmal gesagt, dass er gottesfürchtig war. Das heißt, ihm war das Leben mit Gott war ihm extrem wichtig. Ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen, war im Grunde immer sein Naturell, wenn man so sagen will. Er war jemand, der Gott einfach lieb gehabt hat, ihm nachgefolgt ist und bestrebt war, auch die Gebote und Regeln, die Gott aufgestellt hat, zu erfüllen. Und das war dann einfach auch der Grund, weshalb er, als er gemerkt hat, dass Maria schwanger ist, gesagt hat: Nö, es ist nicht von mir. Wer weiß, von wem es ist. Und er wollte sie nicht öffentlich bloßstellen, denn das wäre für Maria, was das öffentliche Ansehen angeht, das wäre für sie einfach unglaublich gewesen. Sie wäre geächtet worden, sie wäre unten durch gewesen. Also es wäre einfach nur noch gruselig für diese Frau, ihr weiteres Leben zu bestreiten. Und er wollte das nicht und wollte sie einfach nur heimlich verlassen. Das zeigt mir einfach, dass er gesagt hat: Nee, also ich kann das zwar nicht akzeptieren, dass sie so gehandelt hat. Er ging ja erst davon aus, dass sie mit einem anderen Mann zusammen war. Und hat aber dann einfach gesagt: ich verlasse sie heimlich, um sie nicht, was weiß ich, öffentlich bloßzustellen. Und dann begegnet ihm der Engel, und der Engel sagt ihm im Traum: Du, deine Gedanken sind falsch. Maria ist nicht bei einem anderen Mann gewesen, sondern Maria, das Kind, was in ihr heranwächst, ist vom Heiligen Geist gezeugt. Und dass er einfach so möchte, kann man aus diesem Text herauslesen: Bleib du bitte Maria treu. Und genau das hat er getan. Und er hat dann, es steht auch hier, und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn geboren hat und sein Name war Jesus. Das heißt, er hat sich zurückgehalten diese ganze Zeit und hat nicht meint, er muss mit ihr jetzt da zusammenkommen, sondern er war einfach zurückhaltend und er hat auch diese Rolle hat er einfach übernommen als Versorger des Sohnes Gottes. Und ist es nicht großartig, wie dieser Mann sich einfach da in, auch genauso wie Maria gesagt hat: Ja, mir geschehe, wie Gottes will, genauso unter den Willen Gottes sich gebeugt hat. Großartig, ja. Und einmal, er ist vom Heiligen Geist gezeugt, Jesus wird sein Volk retten von ihren Sünden. Wenn jemand jemanden von seinen Sünden retten will, muss er selber sündlos sein. Und das war Jesus ja auch. Dadurch, dass das, was in dem Mutterleib von Maria aufgewachsen ist, heilig war. Und dann wird einfach auch diese Verheißung Jesaja 7,14 auch zitiert. Ja. Und Josef, er war gehorsam. Indirekt wird an anderen Stellen auch noch das bestätigt. Und zwar, Paulus nennt an einer Stelle dann noch: Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz. Es wird hier nicht das Wort Jungfrau gebracht. Ich habe da nochmal versucht, das irgendwie herauszufinden, auch was im Griechischen da unter Frau steht. Also es wird dieser Begriff Jungfrau hier ausdrücklich jetzt nicht verwendet, aber man kann davon ausgehen, dass Paulus schon davon ausging, dass es eine Jungfrau war. Aber das war in dem Zusammenhang, war das jetzt auch nicht wichtig, ob das jetzt eine Jungfrau oder eine Frau war. In dem Zusammenhang ging es einfach darum, als aber die Zeit erfüllt war, Gott hat einen Zeitplan. Und er weiß ganz genau, was wann nötig ist und was wann getan werden muss und was wann geschehen muss. Und da heißt, als die Zeit erfüllt war, als die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz. Ja? Die Zeit war da und Gott hat seinen Sohn gesandt, nicht zu früh und auch nicht zu spät. Dann über seinen Sohn, also Römer 1, Vers 3 und 4, über seinen Sohn, der aus der Nachkommenschaft Davids gekommen ist, dem Fleisch nach. Und als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, dem Geist der Herrlichkeit nach, aufgrund der Totenauferstehung Jesu Christi. Nochmal, über seinen Sohn, also Jesus, der aus der Nachkommenschaft Davids gekommen ist, dem Fleisch nach, also der Blutlinie, wenn man so sagen will, weil Josef, sage ich jetzt mal, weil er ja aus David kam. Und Sohn Gottes in Kraft eingesetzt, dem Geist der Herrlichkeit nach, aufgrund der Totenauferstehung Jesu Christi. Das heißt, macht auch deutlich, dass Jesus sowohl Mensch war, ganz Mensch, aber auch ganz Gott. Philipper, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub nahm, Gott gleich zu sein. Jesus war in Gestalt Gottes, er war in der Gegenwart des lebendigen Gottes. Und als er hier war, hatte er es nicht, er hat es auch nicht verhohlen, dass er Gott, Gottes Ursprung, also dass er aus Gott, von Gott kommt. Und dann noch in Kolosser 1, 15 bis 20, er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allen den Vorrang habe. Denn es gefiel der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn sei es, was auf Erden und was im Himmel ist. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der Schöpfung. Er ist aus der Gegenwart Gottes auf diese Erde gekommen, als Ebenbild Gottes. Und er hat im Grunde genommen uns Gott vor Augen gemalt. Er war es, der klar gemacht hat, dass Gott alles in allem ist. Es wird nicht nur von Paulus bezeugt oder Bezug darauf genommen, sondern es gibt auch einige an Kirchenvätern, die auch diese Jungfrauengeburt eben bezeugt haben. Es war einmal der Kirchenführer Ignatius von Antiochien, der bereits 110 bis 117 nach Christus geschrieben haben soll, dass also Jesus durch eine Jungfrau eben geboren wurde. Ja, und er hat an verschiedenen Gelegenheiten hat er das auch immer wieder erwähnt. Dann andere Kirchenväter zum Beispiel. Aristias von Athen hat das bezeugt. Dann Justin der Märtyrer hat es 165 nach Christus ist er gestorben, also hat es auch bezeugt. Melito von Sardes 170 nach Christus und Irenaeus von Lyon hat auch 180 nach Christus bestätigt, dass die Jungfrauengeburt tat, dass Jesus wirklich von einer Jungfrau eben geboren wurde. Die Jungfrauengeburt zeigt uns, dass unser Erlöser auf der einen Seite ganz Mensch war, jedoch durch den Zeugungsakt wird klar, dass er jedoch ohne Sünde war. Durch die Zeugung des Heiligen Geistes war Jesus ohne Erbsünde. Nun, durch die Inkarnierung oder Einpflanzung konnte Jesus ohne Sünde geboren werden. Die Jungfrauengeburt setzt die Präexistenz Gottes Sohnschaft voraus. Unser Erlöser ist nicht nur Mensch, sondern auch gleichzeitig Gott. Nur er war in der Lage, eine vollumfassende Erlösung zu vollbringen. Die Jungfrauengeburt zeigt, dass Gott die Initiative ergriffen hat, um uns zu retten. Die Erlösung ist ein Geschenk. Jesus kam auf uns zu. Gott kam in Jesus auf uns zu. Und er hat die Initiative ergriffen. Und das ist einfach das Großartige. Wir hätten das alles gar nicht machen können. Und was ich jetzt noch, worauf ich jetzt noch ganz kurz eingehen möchte, ist auf diesen Vers und in seinem und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Immanuel, was heißt es? Habe ich vorhin schon mal gesagt?
Gott mit uns.
Gott mit uns, genau. Es ist eigentlich ein toller Spruch, finde ich. Und im Alten Testament, im 3. Mose 26, Vers 12, wird es so zum Ausdruck gebracht, und ich werde in eurer Mitte leben und werde euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Was hat Gott gemacht? Was meint er mit diesem Vers? Genau das, was eigentlich im Alten Testament schon stattgefunden hat, als das Volk Israel durch die Wüste gezogen ist, hat Gott irgendwann Mose den Auftrag gegeben, eine Stiftshütte zu bauen. Und was war in der Stiftshütte? Über dieser Stiftshütte war immer die Wolkensäule. Wenn die gestanden waren, sich versammelt haben, war die Stiftshütte in der Mitte des ganzen Platzes und die Wolkensäule in der Mitte. Und nur wenn das Volk weitergezogen ist, hat sich die Wolkensäule quasi, oder dann Feuersäule, ist nach oben gestiegen und dann ist quasi tagsüber als Wolkensäule, nachts als Feuersäule, die Feuersäule Gott, also dem Volk Israel, vorausgegangen, um ihnen den Weg zu zeigen, wo sie hin sollen. Aber was dadurch deutlich wurde, ist das, was Gott hier sagt. Er wollte in der Mitte des Volkes sein. Er wollte das, also das Zentrum, der Mittelpunkt im Volk sein. Und was heißt das? Er wollte einfach, dass das Volk ihren Blick auf diesen lebendigen, großen und erhabenen Gott richtet. Genau das war Gottes Ziel, das war Gottes Wunsch, einfach so der Mittelpunkt zu sein und auch der Mittelpunkt der Anbetung zu sein. Und ich möchte jetzt einfach mal sagen, wenn wir jetzt hier lesen und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen, das heißt, das ist die Perfektion der Gott mit uns. Was meine ich damit? Einmal Jesus lebt. Dadurch, dass Jesus 3 Tage nach der Grablegung wieder auferstanden ist, wissen wir alle, er lebt. In der einen Stelle, die ich jetzt vorhin vorgelesen habe, aus Offenbarung 1, Vers 18, da heißt es, siehe, ich war tot. Das ist eine Aussage, die Jesus getroffen hat, die Jesus dem Johannes auf der Insel Patmos gegeben hat. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig. Das heißt, Jesus selber bezeugt, dass er tot war, aber dass er lebt. Und das heißt, wenn Jesus heute noch lebt, wir sind, das ist kein, was weiß ich, Mohammed, Buddha, was weiß ich, wie die alle heißen, die einfach tot sind, die sind gestorben, sind tot und die bleiben tot. Nee, Jesus, er war tot, aber er ist auferstanden und er lebt. Und genau das ist es, was die Grundvoraussetzung dafür ist, dass, wie es heißt, ich will unter ihnen wohnen. Also er will mit uns sein. Das Zweite ist dadurch, dass wenn wir Christus in unser Herz einlassen, wenn Jesus der Mittelpunkt in unser Leben wird, dann kommt auch der Heilige Geist in unser Herz, in unser Leben. Und was bedeutet es? Nichts anderes, als dass Gott in der Art und Weise uns nahe ist, wie er sonst nie nahe sein, wie er uns gar nicht näher sein könnte. Gott mit uns. Durch dass Christus auf diese Erde kam, von einer Jungfrau geboren, und dann durch seinen Tod der Heilige Geist auf die Erde kam und der Heilige Geist durch die Wiedergeburt in unserem Herzen wohnt, ist Gott mit uns. Und es ist auch einfach, für mich ist es faszinierend. Für mich ist es einfach großartig zu sehen, wie Gott hier allein durch so einen Namen noch ein Programm, hinter diesem Namen noch dazu ein Programm steht. Und ich finde es einfach großartig, dass wir wissen dürfen, dass dieser lebendige Gott, dass Jesus Christus auf die Erde gekommen, gestorben und wieder auferstanden, er lebt und nun Wohnung in uns durch den Heiligen Geist genommen hat. Und genau das, was Gott im Alten Testament wollte, dass er wollte beim Volk sein, er wollte mitten unter dem Volk sein, sage ich mal, ist das jetzt die Perfektion dessen, dass er durch seinen Heiligen Geist in unserem Herzen wohnt und mit uns ist. Und da könnte man jetzt dann auch noch drauf eingehen, ja, dass unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, dass wir selber drauf achten sollen, unseren Leib sauber, rein und anständig zu halten und so weiter und so fort. Könnte man jetzt alles noch ausführen, will ich jetzt aber gar nicht. Glaube, würde jetzt auch nicht hierher passen. Aber was mir einfach wichtig ist, und vielleicht können wir das auch, wenn die Predigt jetzt fertig ist, einfach auch mitnehmen. Zum einen, Jesus, er wurde in den Unterleib, in den Mutterleib von Maria eingepflanzt. Komplett. Komplett göttlichen Ursprungs. Und er ist aufgrund dessen heilig. Sauber, sündlos, für Gott zu gebrauchen. Und dadurch, dass er auf diese Art und Weise, auf diese Welt gekommen ist, hat er als Einzigster die Voraussetzung geschaffen, auch uns zu erlösen, uns, ja, also unsere Sünden überhaupt wegzunehmen und auf der anderen Seite uns überhaupt die Möglichkeit zu geben, zu diesem lebendigen Gott zu kommen. Eins, was ich noch ganz kurz erwähnen möchte, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass es gab ein paar Stellen, die sehr deutlich machen, dass Jesus auf der einen Seite Mensch ist, dass er auch menschlich mit uns mitfühlen kann, weil er all diese Leiden, die wir erlebt haben, auch mit, ja, erlebt hat. Aber er war auch ganz Gott. Und ich habe mich schon mehrfach immer wieder auch gefragt und irgendwo mich gewundert, wie Jesus auch all diese Leiden, die er dort am Kreuz ertragen hat müssen. Und ich habe auch, wenn wir Mahlfeier miteinander gehabt haben, auch immer wieder mal darauf hingewiesen, dass es ja nicht nur diese körperlichen Leiden waren, die Jesus gequält haben. Allein die waren ja schon so schrecklich, das hätte keiner von uns, meine ich, durchstehen können, so schrecklich wie diese waren. Es kam ja noch die Sündenschuld der gesamten Menschheit. Man muss sich mal vorstellen, Jesus lebt hier. Alles, was in der Vergangenheit passiert war, die ganzen Sünden all der Menschen, die über diese Erde gegangen sind, hat Jesus am Kreuz getragen. Gegenwärtig zum Zeitpunkt Jesu. Und alles, was noch danach kam. Und wenn man sich all das vorstellt, es gibt Menschen, die zerbrechen an ihrer eigenen Schuld. Und ich habe mir überlegt, wie ist sowas überhaupt möglich? Ein Mensch schafft es doch gar nicht. Aber während ich diese Predigt vorbereitet habe, ist mir bewusst geworden, weil Jesus ja ganz Gott war, war er auch als dieser allmächtige Gott in der Lage, all diese Lasten dort am Kreuz zu tragen. Ich finde es so großartig. Gott, Jesus ist ganz Gott und das verlieh ihm auch diese Kraft, genau das durchzustehen. Diese Last, diese unglaublich große Last und Belastung überhaupt bis zum Ende durchzutragen, ohne zu brüllen vor Schmerzen, ohne all diese Qualen hinauszuschreien. Er hat es getragen und im Jesaja steht, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wurde. Er hat es ertragen, ohne zu murren, ohne zu brüllen, ohne zu schreien, ohne seinen ganzen Schmerz hinaus zu posaunen. Nee, er hat es getragen und es war nur möglich, weil er auch Gott war. Dadurch hatte er die Kraft und die Energie gehabt, es überhaupt auszuhalten. Lasst uns diesen großartigen Gott noch viel fröhlicher und begeisterter nachfolgen. In dem Wissen, dass Gott, wie ich es auch schon erwähnt habe, denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Genauso ist es. Kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. So ist es.